Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Über einen seligen Bischof und Kardinal wollen wir heute sprechen, an dem sich die Gemüter entzünden. Für die einen war er ein heroischer Hirte, andere sehen in ihm einen Feigling und Parteigänger der faschistischen Ustascha-Bewegung in Kroatien. Die Rede ist von Aloysius Kardinal Stepinac, Erzbischof von Zagreb, der am 10. Februar 1960, also vor 50 Jahren, gestorben ist. 1998 erhob Papst Johannes Paul II. Ihn zur Ehre der Altäre. Was an den Geschichten über diese faszinierende Persönlichkeit wahr ist und was Legende, darüber wollen wir heute sprechen mit dem Kirchenhistoriker Pater Professor Peter Gumpel, der unter anderem auch zuständiger Richter im Seligsprechungsverfahren für Papst Pius XII. Ist. Herr Pater Gumpel, als der selige Kardinal Stepinac 1960 in seinem Heimatort Krasic unter dem Hausarrest des Tito-Regimes gestorben ist, da waren Sie bereits einige Jahre in Rom als Lehrer an der Universität Gregoriana. Sie haben die Vorgänge im damaligen Jugoslawien also sozusagen aus dem Herzen der Weltkirche beobachtet. War Stepinac schon damals eine Person, die Sie interessiert hat, die Sie gefesselt hat?
Selbstverständlich hat Kardinal Stepinac mich immer sehr gefesselt, zumal da auch einige meiner Studenten aus seiner Heimat kamen und mit denen ich natürlich auch oft über diese Angelegenheiten gesprochen habe. Selbstverständlich habe ich mich sehr für ihn interessiert und später auch die Prozessakten sorgfältig weiter studiert. Und kann Ihnen also sagen, die Beschuldigungen, die von verschiedenen Seiten gegen ihn erhoben wurden, sind entbehrend jeder Grundlage. Im Gegenteil, er war von Anfang an ein sehr auf den Frieden festgelegter Erzbischof, der alles getan hat, um den Verfolgten, sei es in der Nazizeit, sei später unter der Zeit der Kommunisten, nach bestem Vermögen zu helfen. Und das wurde natürlich auch von den Katholiken in Kroatien sehr stark empfunden, sodass sie mit seinem tragischen Geschick sehr intensiv beschäftigt waren.
Dann wollen wir uns dieses Leben mal ein wenig genauer anschauen. Als Aloysius Stepinac 1898 geboren wurde, da gehörte dieser Teil Kroatiens noch zu Österreich-Ungarn. Und das war auch der Grund, warum er 1916 als 18-Jähriger in der KUK-Armee diente und an der Isonzo-Front eingesetzt wurde. Inwieweit haben ihn diese Kriegserfahrungen, die er machen musste, als Mensch und auch als Priester geprägt?
Natürlich hat er die ganzen Grauen des Krieges an eigenem Leibe erfahren. Er war ja an der Front, wie Sie gesagt haben, und gerade bei der Isonzo wurden sehr schwere Kämpfe geliefert. Und da hat von Anfang an hat er verstanden, wie wahnsinnig Kriege eigentlich sind, welches ungeheure Leid sie über die Menschen bringen. Und er war von dem Augenblick an ein Gegner jeder Kriegstätigkeit. Nicht ein Pazifist in dem Sinne, dass man sein Land nicht gegen ungerechte Angriffe verteidigt, nicht in dem Sinne, aber er hat immer alles getan, um dem Frieden zu dienen und Kriege und Aufstände und so weiter zu verhindern.
Ja, möglicherweise haben diese Erfahrungen auch eine Rolle gespielt für seine Berufung. Und er war ja nach heutigen Maßstäben auch so etwas wie ein Spätberufener. Er wollte nämlich zuerst Landwirt werden, doch diese Berufung war stärker. Er ist dann 1924 nach Rom gegangen, hat studiert im Germanikum und an der Gregoriana, wo ja auch Sie tätig waren. Er fiel dort sehr bald auf, aber weniger, so ist überliefert, durch seine Gelehrtheit als vielmehr durch sein Wesen, durch seine Demut. Was ist denn aus dieser Zeit überliefert?
Also es gibt natürlich bei den Untersuchungen, die für den Seligsprechung angestellt wurden, natürlich auch zahlreiche Bekundigungen der Mitschüler, die er damals im Germanicum gehabt hat. Und ich muss zunächst einmal sagen, sicher, Sie haben gesagt, er fiel nicht auf durch seine Gelehrtheit. Man darf dabei aber nicht übersehen, dass schon die reine Tatsache, dass der damalige Erzbischof von Zagreb, Erzbischof Bauer, ihn in das Germanicum geschickt hat, schon ein Zeichen ist, dass er jedenfalls sehr fähig war. Denn die Leute, die aus dem Deutschen Reich oder der österreich-ungarischen Monarchie haben Freiplätze im Germanicum gehabt. Und es wurde sehr streng selektioniert. Bevor man überhaupt dahin kam, musste zunächst einmal feststehen, dass jemand charakterlich, aber auch wissenschaftlich auf der Höhe war, diesen hohen Anforderungen zu entsprechen. Ich bemerke noch dazu, Sie sagten ja, er fiel nicht auf durch seine Gelehrtheit, aber er wurde im Jahre 1927 Doktor in der Philosophie und 4 Jahre später, 1931, Doktor in der Theologie. Das wird man nicht von heute auf morgen. Also irgendwie wusste er schon in der Philosophie und in der Theologie Bescheid. Richtig allerdings ist, dass seine ganzen Neigungen nicht darin gingen, um ein Professor zu werden, was er auch nie geworden ist. Er wollte unter den Menschen arbeiten, und zwar möglicherweise als Pfarrer irgendwo auf dem Lande. Aber das war nicht möglich, denn der Erzbischof ernannte ihn sofort, nachdem er in seine Heimat zurückgekehrt war, zum Zeremonienmeister, und dann übertrug er ihm die ganze Sorge für die Armen, also die karitativen Tätigkeiten, und das entsprach hundertprozentig der Veranlagung und auch der ganzen Einstellung des jungen Priesters Alois Stepinac. Und das hat er so gut gemacht, dass dann der Erzbischof ihn auch mehr an seiner Seite haben wollte und erreichte es, dass Papst Pius XI. Trotz der Jugend von Stepinac, er war damals gerade 36 Jahre alt, ihn zum Erzbischof weihen ließ und gleichzeitig ihn bestimmte zum Nachfolger von Bauer. Also er wurde Koadjutor, das heißt Hilfsbischof von dem Erzbischof Bauer, aber mit dem Recht der Nachfolge. Und wie Bauer im Jahre 1937 starb, wurde er automatisch Erzbischof von Zagreb und hat da eine sehr segensreiche Tätigkeit entwickelt.
Und da müssen wir einen kleinen Einschub jetzt machen und auf die geschichtlichen Verhältnisse eingehen, denn der neue Erzbischof Koadjutor, der dann später Erzbischof wurde, wurde das ja in einer sehr schwierigen Zeit. Da müssen wir in die Geschichte blicken. Kroatien war nach dem Ersten Weltkrieg, denn Ungarn-Österreich hatte ja aufgehört zu existieren, Teil geworden eines Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen. Das war ein Gebilde, das von allen Beteiligten eigentlich sehr ungeliebt war. Was ist denn aus diesem künstlichen Gebilde geworden?
Also zunächst einmal, Sie haben ganz recht, es war ein künstliches Gebilde, das nach der Beendigung des Ersten Weltkrieges am grünen Tisch geschaffen wurde. Und das war von vornherein schon ein großer Fehler. Diese neue Republik Jugoslawien bestand, wie Sie gesagt haben, aus Serben, Kroaten und Slowenen. Aber diese drei Bevölkerungsgruppen sind geschichtlich gesehen völlig verschieden. Sie haben eine ganz andere Einstellung, eine andere Geschichte, eine andere Religion. Und wie das oft bei diesen künstlichen Gebilden zustande gekommen ist, zum Beispiel auch in der Tschechei, ergab es sich, dass eine der Komponenten, und das waren in diesem Fall die Serben, die Führung übernommen haben und die Slowenen und Kroaten als Bürger zweiten Ranges betrachtet haben. Sie haben die ausgebeutet und wirklich kujoniert. Und es war eine regelrechte Verfolgung am Gange. Nicht eine blutige Verfolgung, aber alle möglichen Maßnahmen wurden gegen die Kroaten und die Slowenen getroffen. Und dadurch entstand ein großer Hass von den Kroaten gegen die Serbier, und dasselbe gilt auch für die Slowenen. Also solche Gebilde sind praktisch immer misslungen, und es erklärt darum, dass der neue Erzbischof sich auch mit dieser schwierigen Situation auseinandersetzen müsste. Er hat alles getan, um den Hass der Kroaten gegen die Serber, der wirklich begründet war, irgendwie zu mäßigen und irgendwie doch immer darauf hinzuweisen, dass Katholiken eben nicht sich Gefühlen des Hasses hingeben sollte. Und das hat er immer und ganz systematisch getan. Und dann später auch, wie das Blatt sich gewendet hat und Kroatien ein eigener Staat wurde und die Kroaten sich an den Serben nun rächen wollten, hat er alles getan, um die Serben zu schützen und alles zu vermeiden, was also irgendwie denen schaden konnte.
Sie haben gerade gesagt, der Erzbischof Stepinac versuchte alles, um in dieser vom Nationalismus aufgeheizten Atmosphäre mäßigend einzuwirken. Worauf legte er denn weitere Schwerpunkte seines Wirkens?
Wie schon am Anfang seiner Karriere und seines priesterlichen Wirkens hatte er alles getan, um Leuten, die in der Not waren, also nicht nur Leute, die verfolgt waren, sondern aus anderen ökonomischen Gründen, und Kroatien litt damals schwer unter der Unterdrückung von den Serben, um denen zu helfen. Er war also immer darauf aus, für die Leute da zu sein, ihnen zu helfen, und nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat. Er war also sehr karitativ eingestellt, und das gerade für Sie, die ja auch in der Ostpriesterhilfe sitzen, natürlich doch auch eine sehr sympathische Angelegenheit. Und da hat er wirklich alles getan, und das ist von vielen Seiten immer und immer wieder bestätigt worden.
Also auch ein großer der Caritas, ein großer der Nächstenliebe. Was lässt sich denn über den Priester Stepinac sagen? Was war denn kennzeichnend für seine Spiritualität?
Kennzeichnend für seine Spiritualität, es war ein Mann, der wirklich aus dem Glauben gelebt hat, der nicht nur den katholischen Glauben immer privat gelebt hat, sondern auch in die Tat umgesetzt hat. Es ist ja eines, dass man Katholik ist, auf irgendeine Art und Weise, das ist eines, und etwas ganz anderes, dass man den Glauben auch in der Praxis also durchführt, und das hat er wirklich getan. Also gerade durch seine Einstellung den Armen gegenüber, durch seine sehr mäßigende Haltung den traditionellen Feinden der Kroaten, den Serben gegenüber. Und man wird also sagen können, seine priesterliche Haltung ist völlig untadelig. Man weiß nicht, was er in den schwierigen Umständen, in denen er als Priester erst und dann als Erzbischof wirken musste, was er mehr hätte tun können. Das ist, glaube ich, seine ganze Haltung kann man bezeichnen als eine idealpriesterliche Haltung. Und als solcher wurde er dann auch von den Bewohnern Kroatiens und nicht nur von Kroaten, sondern auch von den Slowenen und sogar von den Serben wurde er aufgrund dieser so prinzipiellen christlichen Haltung doch irgendwie geschätzt.
Blicken wir auf das geschichtliche Umfeld. Deutschland war dann 1941 in dieses Königreich Jugoslawien eingerückt und machte Kroatien zu einer Art Vasallenstaat, in dem fortan die faschistische Ustascha-Bewegung unter Ante Pavelic das Sagen hatte. Was bedeutete dieser Wechsel für die katholische Kirche in Kroatien?
Sicher, die deutsche Regierung hat einen unabhängigen Staat, Kroatien, propagiert. Und zunächst einmal war das für die Kroaten eine Erleichterung. Und auch Stepinac, der vaterlandsliebend war, Patriot war, war zunächst über die Tatsache, dass sie endlich unter dem Joch der Serbien wegkamen, begrüßt. Aber das war nur ganz am Anfang. Sobald sich herausstellte, dass der Führer der neuen kroatischen Regierung, der stark von Hitler unterstützt wurde, nämlich ein gewisser Ante Pavelic, dass der vollkommen in das Fahrwasser der Nationalsozialisten geriet, dass er die Serben verfolgte, dass er die Juden verfolgte, dass er die katholische Kirche verfolgte, das hat dann zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Ante Pavelic und dem Erzbischof Stepinac geführt. Zunächst einmal durch Proteste, aber dann auch durch öffentliche Reansprachen, vor allem im Dom von Zagreb. Ich will Ihnen mal einen Text vorlesen, der das vielleicht deutlicher darstellt. In einer seiner berühmten Predigen, und zwar genau am 25. Oktober 1942, gab er die folgende Mitteilung in dem Dom von Zagreb heraus. Alle, ob das nun Zigeuner sind oder irgendeiner anderen Rasse angehören, ob es Neger aus Afrika sind, ob es Europäer sind, ob es die verhassten von den Nationalsozialisten verhassten Juden sind oder andere, alle haben das Recht zu sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Und wenn Gott ihnen dies Recht gegeben hat, welche menschliche Autorität kann sich dann anmaßen, das zu verneinen? Sie können doch nicht schlechterdings die Zigeuner und die Juden irgendwie vertreiben oder töten, weil sie aus völlig unhaltbaren Gründen für untergeordnete Rassen gehalten werden. Wenn jemand sich solche nationalsozialistischen Prinzipien verschreibt, die, wie gesagt, ohne jedes Fundament sind, ja, wer, welches Volk, welcher Mensch kann denn überhaupt noch in Gerechtigkeit und Sicherheit auf Erden leben? Das sind starke Worte. Und natürlich erregte das den höchsten Unwillen von Ante Pavelic und anderen. Aber da bei den Wochen ist es nicht geblieben. Stepinac hat auch die Verfolgten, also die Serben, er hat auch die Zigeuner, er hat die Juden in Schutz genommen, hat sie versteckt, auch in seinen eigenen Palast versteckt und so weiter und hat für die Juden alles getan, was nur irgendwie Menschen möglich war. Das nimmt nicht weg, dass man später, wie vorgetragen wurde, Stepinac als einen Freund der Juden hinzustellen und ihm von Yad Vashem den Titel eines Gerechten unter den Nationen zu verleihen, dass dann der damalige Vizedirektor von Yad Vashem, also der jüdischen Organisation, scharfe Angriffe gegen Stepinac gerichtet hat, worauf der Oberrabbiner von Kroatien, ein gewisser Freiberger, dagegen sehr scharf protestiert hat. Also wir haben hier auch von manchen Seiten mit wirklichen Geschichtsfälschungen zu tun. Und es ist ohne jeden Zweifel so, dass die Peanuts auch in der schwierigen Zeit unter Ante Pavelic alles getan hat, um die von diesem Herrn und seinen nationalsozialistischen Bewegungen entgegenzutreten und nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat. Und das wurde ihm von den damaligen Machthabern natürlich höchst übel vernommen. Man hat sogar versucht, also ihn abzuschieben, denn im Jahre 1953 hat Papst Pius XII. Ihn ja in seinem zweiten großen Konsistorium zum Kardinal ernannt. Man hätte damals von kommunistischer Seite, inzwischen waren die Kommunisten an die Macht gekommen, hätte man das sehr gern gesehen, aber Stepinac hat sich absolut geweigert, seine Erzdiözese und sein Land zu verlassen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem Vatikanhistoriker Pater Professor Peter Gumpel. Es geht um den seligen Kardinal Aloysius Stepinac und wir haben vor der Pause schon einiges aus seinem Leben gehört. Jetzt geht es um die Vorwürfe, die man ihm immer wieder macht und die man auch in dem Prozess gegen ihn angeführt hat. Und dazu gehört vor allem auch seine patriotische Gesinnung. Immer wieder wird ihm vorgeworfen, dass er von Papst Pius XII. 1942 als Militärvikar eingesetzt wurde für die Ustascha-Armee und angeblich an der Ermordung serbischer Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs beteiligt gewesen ist. Was ist denn dran an diesen Behauptungen, Pater Gumpel?
Also zunächst einmal, dass Stepinac sein Vaterland liebte, ist ohne jede Frage sicher. Und auch die Liebe des Vaterlands ist eine christliche Tugend. Also da ist nichts zu sagen. Ich sagte schon, er war anfangs darüber froh, dass Kroatien endlich unter dem Zwang der Serbier weggenommen wurde, aber das hat sich sehr schnell geändert. Die Tatsache weiter, dass er dann zum Militärbischof ernannt wurde, hatte rein pastorale Zielsetzungen. Er wollte mit der Ustascha-Bewegung nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Und es ist nicht ganz richtig, was da behauptet wurde, dass er also irgendwie als Kaplan oder sozusagen Militärkaplan von den Ustascha aufgetreten wurde. Nein, die Zielsetzung war eine ganz andere. Man wollte den Soldaten auch geistliche Hilfe geben. Und dafür war eben eine Militärseelsorge notwendig und damit auch ein Militärbischof. Er hat aber dieses Amt dazu genutzt, um den katholischen Soldaten alle mögliche Hilfe zu geben, spirituelle Hilfe zu geben und sie von allen Übergriffen gegen die Serbier, gegen die Juden und anderen abzuhalten. Also es ist absolut nicht wahr, dass man solches Vorgehen ihm vorwerfen kann. Im Gegenteil, er hat sehr verdienstliche Arbeit geleistet, die übrigens von der Ustascha-Bewegung sehr angefeindet wurde. Also kurz zusammengefasst, sicher, Stepinac war ein Patriot, er liebte sein Land, er liebte sein Volk, das ist ihm hoch anzurechnen. Jeder Mensch, jeder Katholik hat die Pflicht, sein Land zu lieben und seinem Land zu dienen, aber auf eine Art und Weise, die der katholischen Auffassung und dem katholischen Glauben entspricht. Und das hat Stepinac eben auch in diesen schwierigen Umständen getan. Und wurde deswegen gerade auch von der Ustascha-Regierung und Ante Pavelic immer und immer mehr angefeindet.
Ein weiterer Vorwurf, den man manchmal hört, das sind die erzwungenen Konfessionswechsel oder beziehungsweise Religionswechsel. Die Ustaschas wollten ja die Einheit von Nation und Religion und haben daher die Losung Tod oder Katholizismus geprägt und viele Übertritte von Orthodoxen erzwungen. Und dieser Tatbestand hat auch später im Prozess gegen Stepinac eine Rolle gespielt. Wie stand denn Stepinac persönlich zu diesen erzwungenen Konversionen?
Also darauf ist die Antwort sehr einfach. Er hat immer und immer wieder öffentlich dagegen protestiert und hat auch in seinen Anweisungen an den Klerus immer gesagt, man dürfe in keinem Fall jemand zu einer Konversion zum katholischen Glauben zwingen. Tatsache ist, dass Ante Pavelic und die Ustascha-Bewegung eine Einheit zwischen der Politik und der katholischen Kirche herstellen wollte. Dagegen hat sich aber Stepinac immer und immer wieder gewehrt. Er wollte das absolut nicht haben, geschweige denn eine Einigung hervorzurufen, eine Nationalkirche irgendwie aufzurichten, die im Regime der Ustascha und Ante Pavelic hörig gewesen wäre. Davon wollte er nichts wissen und dafür gibt es zahlreiche Beweise, Anweisungen, die er an seinen Klerus gegeben hat, öffentliche Stellungnahmen, ein absoluter Widerstand gegen erzwungene Bekehrungen. Da von beiden Bestrebungen wollte Kardinal Stepinac absolut nichts wissen. Er hat sich in Tat und Wort immer dagegen gewehrt. Und wenn Sie behaupten, dass das später in dem Prozess zur Sprache gekommen ist, über den Prozess können wir vielleicht ja gleich noch reden, dann wurde das gemacht aufgrund von verlogenen Zeugenaussagen, verfälschten Dokumenten und so weiter. Also diese ganze Prozesseinführung, die später von den Kommunisten gemacht wurde, nicht von den Ustascha-Leuten, von den Kommunisten, das war das typische Phänomen, das wir auch bei den Nationalsozialisten gekannt haben und später bei den Kommunisten, große Schauprozesse aufzuziehen, die mit einer regulären Rechtssprache überhaupt nichts, aber dann auch gar nichts mehr zu tun hatten.
Ja, jetzt haben Sie gerade die Kommunisten schon erwähnt und es bleibt auch festzuhalten, dass ja trotz seiner klaren Worte und auch seiner Haltung gegenüber dem Rassenwahn der Faschisten Stepinac auch kein Freund des Kommunismus war. Wie hat sich denn das geäußert?
Ja, also man muss da zunächst einmal auf die Geschichte zurückgreifen. Im Jahre 1945 gelang es den jugoslawischen Partisanen, also unter der Anführung von dem späteren Marschall Tito, Zagreb und ganz Kroatien zu besetzen. Und damit wurde eine neue Lage geschaffen. Sie haben sehr zu Recht gesagt, dass Kardinal Stepinac mit den Nationalsozialisten nichts zu tun haben wollte. Aber dasselbe gilt natürlich auch, dass er mit den Kommunisten nichts zu tun haben wollte. Die katholische Kirche hat ja schon im Jahre 1937 unter Pius XI., unter Mitwirkung von dem damaligen Staatssekretär Eugenio Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., in kurzer Zeit zwei Enzykliken herausgegeben. Zunächst einmal mit brennender Sorge gegen den Nationalsozialismus, eine eindeutige Verurteilung der Rassenlehre von den Nationalsozialisten, aber im Laufe weniger Wochen später auch die Enzyklik Divini Redemptoris gegen den Kommunismus. Dass Stepinac mit der so glaubensfeindlichen Haltung der Kommunisten nichts zu tun haben wollte, war von vornherein klar. Die Kommunisten haben allerdings versucht, eine Nationalkirche zu stiften und haben versucht, auch Stepinac dazu zu überreden, da mitzumachen. Aber davon wollte der Erzbischof natürlich absolut nichts wissen. Und es kam dann natürlich zu einer geradezu blutigen Christenverfolgung seitens der Kommunisten. Viele Bischöfe wurden gefangen genommen, einige wurden getötet, 369 Priester wurden von den Kommunisten umgebracht. Stepinac wurde schon relativ schnell für ein paar Tage ins Gefängnis geschickt, kam dann aber wieder frei. Aber dann wurde ein großer Prozess gegen ihn unternommen und Stepinac wurde dann zu 16 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Von denen kamen die ersten 5 Jahre ins Gefängnis in einer Isolierzelle, also völlig allein, von allen verlassen. Und dann später, wie er krank wurde, wurde er in seinem Geburtsort Krasic interniert, wo unter ständiger Bewachung konnte eigentlich überhaupt keine seelsorgliche Tätigkeit mehr ausüben. Und wie Papst Pius XII ihn dann im Jahre 1953 zum Kardinal ernannte, war das natürlich den Kommunisten absolut nicht gern gesehen. Und sie wollten ihn gern abschieben. Sie hätten ihn gern nach Rom reisen lassen, um da die Kardinalsinsignien zu bekommen. Aber der Erzbischof hat sich absolut geweigert, seine Erzdiözese zu verlassen und hat auch nie Kardinalskleider angelegt und war also wirklich in Gefangenschaft und wurde laufend beobachtet und irgendwie da auch noch schlecht behandelt. Also insoweit kann man schon sagen, er wollte nichts mit den Nationalsozialisten zu tun haben und wurde von denen angefeindet. Und er wollte nichts mit den Kommunisten zu tun haben. Also er war prinzipiell ganz in Übereinstimmung mit der katholischen Lehre, die beide diktatoriale Systeme, sowohl der Nationalsozialisten wie der Kommunisten, eindeutig klar schon im Jahre 1937 verurteilt hatte.
Jetzt haben Sie, Herr Pater Gumpel, schon den Prozess gegen Stepinac erwähnt. Ich möchte noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Denn die Haltung der Kommunisten gegen Stepinac war ja nicht von Anfang an von offener Feindseligkeit geprägt, sondern, und das wurde auch später bekannt, die ganzen Vorwürfe, die man gegen Stepinac erhoben hat über seine angeblichen Vergehen während des Krieges, seien eigentlich gar nicht das wirkliche Problem gewesen, sondern das sei seine Treue zu Rom, zum Papst, zur katholischen Kirche gewesen. Man hat am Anfang noch versucht, den Erzbischof zu vereinnahmen. Warum ist es denn den Kommunisten so wichtig gewesen, diese Treue zu Rom zu brechen?
Die Kommunisten wollten eine Nationalkirche errichten, die aber von Rom völlig losgelöst war. Und das ist den verschiedenen Diktaturen, die wir ja im vorigen Jahrhundert mitgemacht haben, immer und immer wieder in Erscheinung getreten. Die Nationalsozialisten haben versucht, eine Nationalkirche, also die Katholiken von Rom, zu trennen. Die Kommunisten haben dasselbe versucht. Und sie haben versucht, Erzbischof Stepinac zu überreden, eine eigene katholische nationale Kirche zu richten, die aber von Rom völlig losgelöst war. Und das konnte der Erzbischof natürlich nicht mitmachen. Und er hat sich dann auch glatt geweigert. Also es stimmt, dass anfänglich derartige Bestrebungen bestanden haben. Und wenn Stepinac auf dieses Ansuchen eingegangen wäre, wäre er für die Kommunisten der große Mann gewesen. Dann hätten die ihn mit allen möglichen Ehren überschüttet, sie hätten ihm das Leben leicht gemacht. Aber ein Mann wie Stepinac, der aus dem Glauben heraus lebte, der ein überzeugter Katholik war und nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat, der konnte so etwas einfach nicht mitmachen. Und das hätten auch seine Gläubigen gar nicht verstanden. Er hat sich also pertinent und scharf dagegen geweigert und hat alles versucht, um auch seine Priester und seine Gläubigen von derartigen Ansinnen abzubringen. Wir haben ja ähnliche Erfahrungen auch gemacht, zunächst einmal in der Tschechoslowakei, wo es die Friedenspriester gegeben hat. Wir haben dasselbe mitgemacht in China, wo man ja auch eine Untergrundkirche nur noch bestehen ließ, aber versucht hat, auch die Bischöfe und Priester von Rom loszutrennen und eine nationale chinesische Kirche zu machen. Es ist eben etwas, das allen Diktaturen irgendwie anhaftet, dass sie die katholische Kirche, wie Sie sagten, vereinnahmen wollen und also jedenfalls verhindern wollen, dass die Katholiken noch irgendetwas mit dem Bischof von Rom, dem Papst, zu tun haben. Es ist eben das eigene von Diktaturen, dass sie alles beherrschen wollen, auch die Gewissensfragen beherrschen wollen. Und also Katholiken, die noch Rom treu sind, mit allen Mitteln versuchen, von Rom loszulösen und sich selbst völlig untertan zu machen. Das ist etwas, was wir bei allen kommunistischen Ländern und im Allgemeinen bei allen Diktaturen immer und immer wieder mitgemacht haben. Auch in Mexiko zum Beispiel, um nur noch ein weiteres Beispiel zu nennen. Das ist eine Tatsache, aber Stepinac konnte aufgrund seines tiefen Glaubens, aufgrund seiner priesterlichen und bischöflichen Haltung mit solchen Machenschaften einfach nicht mitmachen.
Ebenfalls typisch für Diktaturen ist es, den Ruf eines Gegners zu beschmutzen. Und das ist auch im Falle von Stepinac geschehen. Die Kommunisten haben alles getan, um sein Ansehen zu ruinieren. Zum Beispiel wurden Unterschriftenlisten gegen ihn in Umlauf gebracht. Wie haben denn die einfachen Gläubigen in Kroatien darauf reagiert?
Ja, also die Gläubigen in Kroatien haben natürlich dieses Manöver durchschaut. So dumm waren die Leute nicht. Und im Allgemeinen standen sie hinter, die Katholiken standen hinter Stepinac. Es mag einige gegeben haben, wie immer in solchen Fällen, die dann doch umfallen, aber das war sicher nicht die große Mehrheit, ganz im Gegenteil, die Katholiken standen hinter ihm. Um noch einmal kurz auf den Prozess einzugehen, Sie sagten sehr zu Recht, es ist Eigentum von den Diktaturen, wenn jemand Rom treu bleibt, dass er dann beschuldigt wird und beschmutzt wird, wie Sie sagten. Das haben wir bei den Nationalsozialisten mitgemacht. Ich weise nur auf die Devisenprozesse, auf die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Priester und Bischöfe und so weiter. Und dasselbe ist auch geschehen bei den Kommunisten unter Tito in Jugoslawien. Es wurden bei dem Prozess zum Beispiel Zeugen angeführt, die einfach gelogen haben und zum Teil so unter Druck gesetzt wurden, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sahen, als mit den Machenschaften von Tito und den sogenannten Richtern da mitzumachen. Es wurden Dokumente eingeführt, die völlig verfälscht waren, die überhaupt nichts mit Stepinac zu tun hatten. Man hat also versucht, den Mann hinzustellen, dass er ein Narzisst gewesen war, ein Judenverfolger gewesen war, ein Verfolger der Serben gewesen war. Das alles wurde durch diese unsauberen Machenschaften in der Öffentlichkeit propagiert. Aber die großen Gläubigen, um so direkt auf Ihre Frage einzugehen, wussten natürlich genau, was sie von solchen Sachen zu halten hatten und standen treu hinter Stepinac und haben ihn geehrt und verehrt, auch während seines Lebens schon und dann auch vor allem nach seinem Tode.
Wie war es denn im Rest der Welt? Hat es in dieser Zeit auch Versuche gegeben, Versuche von Staatsmännern oder auch seitens des Vatikan, für Stepinac die Freiheit zu erwirken?
Ja, also Sie müssen natürlich vor Augen halten, dass wir damals im Kalten Krieg leben. Also in Amerika und im Allgemeinen in der freien Welt, also der nicht von den Kommunisten beherrschten Welt, hat es immer wieder lautstarke Proteste dagegen gegeben. Aber was half das? Amerika hatte zum Beispiel, war ja mit den Kommunisten sowieso schon im Kalten Krieg. Und was die machten, wurde natürlich von Tito und solchen Leuten einfach zur Seite geschoben. Vom Vatikan wurde natürlich auch protestiert. Gleichzeitig zusammen, das ging, Stepinac ist da nicht ein einziger Fall. In Polen war derartige Kampagne gegen den Kardinal Wyszynski am Gange, in Prag gegen den Kardinal Bera, in der Tschechei also. Und so ging es weiter. Also wo irgendwie ein katholischer prominente Führer mit solchen Sachen nichts zu tun haben wollten, dann wurden die angegriffen, sie kamen entweder ins Gefängnis oder man hat alle mit üble Nachreden gegen sie und versucht, unter das Volk zu bringen. Aber im Allgemeinen hat das wenig Erfolg gehabt. Also kurz und gut, sicher, es gab Proteste und vor allem gab es Proteste vom Vatikan und der deutlichste Hinweis, was der Vatikan dachte, sind nicht nur Veröffentlichungen zur Verteidigung von den Katholiken, die damals in große Bedrängnis gebracht wurden von den Kommunisten, sondern vor allem auch die Tatsache, dass in dem zweiten großen Konsistorium von Pius XII., in dem er zahlreiche Kardinäle ernannt hat, natürlich auch Stepinac unter diesen Kardinälen war. Die Kommunisten wollten, dass er gern nach Rom reisen würde, um da also offiziell die Kardinalsinsignien zu bekommen. Die hätten ihn gern abgeschoben und hätten ihn nie mehr reingelassen. Und Stepinac wusste das und hat sich also pertinent geweigert, nach Rom zu fahren und hat also auf die Investitur als Kardinal schlechterdings verzichtet. Und das war wieder ganz prinzipiell und wurde von den Gläubigen natürlich auch so verstanden.
Kardinal Stepinac ist dann 1960 unter nie geklärten Umständen gestorben. Alle Untersuchungen deuteten aber darauf hin, dass er vergiftet worden war, was dann auch für seine Seligsprechung 1998 von Bedeutung war. Sein Requiem unter der Leitung seines Nachfolgers Franjo Šeper geriet zu einer Demonstration der Liebe des kroatischen Volkes zu ihrem Kardinal und zur Kirche. Und abschließend will ich noch auf die Beurteilung seines Lebenswerkes zu sprechen kommen, denn dieses war durchaus einem Wandel unterworfen. Gibt es da Parallelen zu Pius XII., dessen Leben Sie als Richter im Seligsprechungsprozess ja auch besonders gut erforscht haben?
Ja, Sie haben eines gemein, glaube ich. Zunächst einmal, beide waren heiligmäßige Menschen, die ihr Amt sehr ernst genommen haben, die nach allem, was sie tun konnten, das auch wirklich getan haben. Also da gibt es schon eine Parallele. Es waren beides Persönlichkeiten, die ganz aus dem Glauben gelebt haben und nicht den Glauben nicht nur bekannt haben und gebetet haben und so weiter, sondern auch alles in die Tat versucht haben umzusetzen, was mit diesem Glauben in Übereinkunft war und die Kirche standhaft verteidigt haben. Das ist eines. Sie haben weiter gemeint, dass sie von Katholikenfeinden laufend angegriffen wurden und auch bis auf den heutigen Tag angegriffen werden. Und auch da gibt es eine Gemeinsamkeit. Angriffe, die nur auf entweder totaler Unkenntnis der wahren Sachverhalte beruhen, das ist dann die beste Hypothese, oder, und was noch viel schlimmer ist, wirklich aus Hass genährt werden gegen die katholische Kirche, wo man dann versucht, gerade hervorragende Gestalten irgendwie in den Schmutz zu ziehen. Das haben wir bei Pius XII. Mitgemacht. Wir machen das zum Teil auch heute noch mit. Obschon der Papst ja jetzt am 19. November vorigen Jahres die heroischen Tugenden von Papst Pius XII. Proklamiert hat, während bei Stipinas ja schon die Seligsprechung vorliegt. Also sie haben vieles gemeinsam in ihrer Haltung, in ihrem Wirken, in ihrem Auftreten als Priester, als Bischöfe, der eine als Kardinal, der andere als Papst, ganz konsequent katholisch ihren Glauben in die Tat umgesetzt haben. Und andererseits ist ihnen gemeinsam, dass sie von den Kirchenfeinden oft auf die übelste und gemeinste Art und Weise angegriffen werden. Das hat schon angefangen unter den Nationalsozialisten, es wurde fortgesetzt unter den Kommunisten, es wurde fortgesetzt von den Freidenkern, es wurde fortgesetzt von bestimmten anderen Kreisen, die eben im Grunde kirchenfeindlich sind. Und da liegt der wahre Grund. Die Grund dieser Anfeindungen beruht nicht auf genauen historischen Untersuchungen, die wir ja gemacht haben und mit Hilfe von zahlreichen Fachgelehrten, auch Historikern und anderen gemacht haben. Also da ist nichts, was irgendwie diese Leute belasten würde, diese beiden, den Kardinal Stipinas oder Pius XII. Grund sind einfach Vorurteile und, um es ganz deutlich zu sagen, Hass der katholischen Kirche. Das ist natürlich bedauerlich, aber damit werden wir leben müssen. Und wir dürfen uns durch solche Anfeindungen nicht irgendwie mutlos machen lassen. Nein, wir müssen den Mut haben, die Zivilcourage haben, dagegen aufzutreten, was ich ja auch wiederholt in zahlreichen Aussendungen für das Fernsehen, für den Rundfunk, in Zeitungen und immer wieder auch in Gesprächen mit jüdischen Teilnehmern und anderen gemacht habe. Also leider Gottes muss ich eines sagen. Manche Leute haben einfach nicht die nötige Zivilcourage, um für die Wahrheit einzutreten. Und das bedauere ich. Dass das von Feinden der Kirche geschieht, kann einen nicht verwundern. Das ist die ganze Kirchengeschichte über, ist das so geschehen. Aber dass dann auch manche Katholiken mitmachen, katholische Laien und sogar dieser oder jene katholische Priester, das bedauere ich wirklich in ganz besonderem Maße. Das ist schändlich.
Der selige Kardinal Aloysius Stepinac hat uns heute beschäftigt bei Weltkirche aktuell. Und wer sich einmal mit dieser Person beschäftigt hat, der wird wissen, dass es nur sehr wenig deutschsprachige Literatur über diesen großen Glaubenszeugen gibt. Kirche in Not hat dieses Manko früh erkannt und fördert bereits seit 1979 die Verbreitung des Buches Aloysius Stepinac, ein Leben für Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit von Ernest Bauer. Dieses Buch ist weitgehend vergriffen, zumeist ist es nur noch im antiquarischen Buchhandel erhältlich, aber wir haben 5 Exemplare für unsere Hörer reserviert. Und wer eines dieser Bücher gewinnen möchte, schickt bitte ein E-Mail an info@kirche-in-not.de oder ruft an unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Die Frage, die Sie beantworten müssen, um dieses Buch zu gewinnen, lautet: In welchem Jahr ist Aloysius Kardinal Stepinac von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden? Ich wünsche allen, die mitmachen, viel Erfolg und allen Hörern noch einen gesegneten Sonntag. Das war Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.